ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los.
Ihr Lieben, es ist Freitag und ich freue mich so, denn jetzt gibt es eine neue Folge von Barbory und Rackers. Sie orgeln sich durchs Alphabet. Hallo Ariana.
Hallo Judith und ich bin sowas von bereit, mich mit dir durch den Freitag zu orgeln.
Das
ich finde,
es ist
auch die perfekte Einstimmung fürs Wochenende. Wir haben ja beide schon mal festgestellt, dass unser Podcast hier ganz uneigennützig immer wie ein Gespräch unter Freundinnen ist. Also es ist ein Gespräch unter Freundinnen. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als so das Wochenende zu starten, dass man sich mit einer Freundin oder einem Freund trifft, so ein nettes Stündchen plaudert, einen Kaffee dabei trinkt und einfach so, ja, wie geht's dir? Was hast du so gemacht die Woche? Außer, dass wir natürlich, das kriegen die meisten anderen nicht, von der Redaktion so einen Stapel Zettel noch reingereicht bekommen, auf denen Begriffe stehen zum jeweiligen Buchstaben. Das ist der einzige Unterschied, der uns von den normalen Leuten unterscheidet, Judith.
Ja, ich muss ganz, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ich genieße es so sehr, weil ich glaube, wenn das jetzt nicht so ein fester Termin wäre, der irgendwie auch so eingebettet wäre, so in meinen Berufsalltag, ne, diesen Podcast mit dir zu machen, würde ich mir die Zeit nicht nehmen für so ein intensives Gespräch.
Darüber haben wir ja schon mal gesprochen,
ne? Ja, weil wir würden, hast du auch gesagt, wir würden uns nicht einmal die Woche für irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, so intensives Gespräch, ich glaube, du hättest schon nach 20 Minuten mal gesagt, Mensch, ich muss jetzt wieder zu meinem Kleinen, ich hätte gesagt, hier die Hühner, ich muss da auch noch mal eben hin oder man hätte irgendwie, ich kann heute doch nicht, ist was dazwischen gekommen und so. Und insofern ist das so schön, dass wir diesen fixen Termin haben,
das
wo man nicht
auch
wie im Fitnessstudio sagen kann, ich werde zur Karteileiche, sondern man geht hin, man macht es, man bespricht sich und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind eingeladen, dann mit uns zusammen ins Wochenende zu schlittern, sozusagen.
Ja, aber wenn wir es nicht machen würden, würden wir auch wahrscheinlich eine Klage wegen Vertragsbruch bekommen. Deswegen halten wir uns lieber daran und erfreuen uns dieser Gespräche.
Ja, aber weißt du, was mir aufgefallen ist in der letzten Folge? Also es war eine super Folge, fand ich. Wir haben über S gesprochen mit tollen Begriffen zum Thema S, wie ich sag mal Siegfried, ne? Oder wie Sludge-Content zum Beispiel oder Saftkur. Aber es waren zwei Begriffe, die mir mitgegeben wurden, die auf meinem Zettelstapel standen. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, dass wir möglicherweise heute lieber über Begriffe reden, die du mitbringst in diesem Podcast. Mhm. Was würdest du davon halten?
Du, das halte ich in Teilen für eine ganz vernünftige Angelegenheit. Du hast ja irgendwann mal eingeführt, am Anfang haben wir es so gemacht, dass wir wild getippt haben quasi, also beziehungsweise so die Begriffe gezogen und dann der jeweils anderen vorgestellt und darüber geredet. Und weil du eine sehr neugierige Person bist, hast du irgendwann mal eingeführt, dass wir erstmal alle Begriffe vorlesen, die wir bekommen haben. Und das finde ich aber toll. Das mag ich. Das ist eine Neuerung, das ist eine Regel. Mittlerweile ist eine etablierte Tradition, an der möchte ich festhalten, Tee wie Tradition. Deswegen würde ich sagen, wir stellen einmal kurz unsere Themen, unsere Begriffe vor. Mir hat die Redaktion für heute mitgegeben True Crime und Teamwork. Das sind meine beiden Begriffe. Was hast du?
Ich habe Träume. Mhm. Also tatsächlich Träume im Sinne von, was passiert im Kopf, wenn man schläft.
Ja.
Ja. Also Albträume und Co., schöne Träume. Und ein Begriff, den ich super interessant finde, aber ich finde, wir sollten heute über deine sprechen, weißt du, weil letztes Mal war irgendwie nur aus meinem Zettel. Treadwives.
Ich fände ja einen Mix ganz gut, weil ich finde, von meinen Themen interessiert mich am meisten True Crime und bei dir Träume. Das wäre mein Perfect Couple, wenn es so eine Sendung wäre, die im Moment so oft überall läuft, dass irgendwie 15 Männer und 15 Frauen auf so eine Insel geschickt werden und am Ende sollen zwei Sex haben und vier heiraten. Dann würde ich sagen, auf diese Insel würde
alle sind nackt.
Alle sind nackt.
Alle sind nackt und tätowiert, von oben bis unten.
Das stimmt. Mit dem Sex wird sonst auch schwer werden. Heiraten geht auch angezogen, das andere eher mittel. Aber True Crime und Träume wäre mein Power Couple des Jahres. Wir können ja mal gucken, ob wir das so umsetzen.
Ja, finde ich super.
Ja?
Dann wollen wir dann tatsächlich mit True Crime beginnen.
Sehr gerne. Habe ich tatsächlich gemischte Gefühle zu, Mixed Feelings, wie wir US-Amerikanerinnen sagen. Ich kann ja erstmal das Faktische, was die Redaktion mir mitgegeben hat, True Crime. Ja. Bei mir ist da im Kopf sofort, Podcast, ist aber gar nicht unbedingt, kann zum Beispiel auch eine Fernsehserie oder eine Streaming-Serie sein oder auch eine Zeitschrift. Und True Crime ist mittlerweile ein eigenes Genre geworden, was es früher nicht gab. Geht also um wahre Fälle von Morden oder auch zum Beispiel Vergewaltigung, von Serienkillern. Also alles rund um das Thema Gewalt und Verbrechen. Aber es gibt so ein paar Formate, die kommen einem da sofort in den Kopf. Zum Beispiel beim Podcast gibt es Zeitverbrechen, Mordlust, Mord auf Ex. Das sind auch noch ganz bekannte True Crime Podcasts. Es gibt eine Zeitschrift über True Crime, Stern Crime zum Beispiel. Also super viel. Und 35% der Deutschen hören zumindest hin und wieder, vielleicht nicht jetzt regelmäßig, aber hin und wieder gerne True Crime Podcasts. Jetzt würde ich natürlich zuerst gerne von dir hören, Judith. Bist du eine True Crime Hörerin?
Nee, ich gehöre zu den 65%, die das nicht machen, offensichtlich.
Und warum
ich bin
nicht?
Aber froh, dass das noch die Mehrheit ist. Ich, ich will jetzt den Fans von True Crime wirklich nicht zu nahe treten, aber ich habe da wirklich so ein bisschen ein Problem mit meinem inneren Kompass, so. Also mit meinem Wertekompass, weil ich irgendwie finde, dass das wahre Verbrechen, also das, wenn jemand ermordet wurde, vergewaltigt wurde, Serienkiller, wenn Kindern was passiert ist, ich finde, das sollte nicht zu Unterhaltung werden.
Ist es, weißt für du, dich Unterhaltung in dem Moment?
Ja, ich finde schon, also ich finde, also bei mir geht das schon los, es als Unterhaltung einzustufen, wenn es im Fernsehen um True Crime geht, wenn das dann mit so einer Musik unterlegt ist, so eine spannende.
Das ist wirklich eine sehr spannende,
weißt du, also
Musik.
So typische, ja, aber so typische Elemente, die du eigentlich kennst aus fiktionalen Filmen. Und fiktionalen Krimis oder so, spannungserhöhende Musik. Da habe ich schon irgendwie so ein Gefühl von, so ein Störgefühl, weißt du? Weil ich denke, jetzt hat sich da jemand hingesetzt und komm, da legen wir jetzt nochmal spannende Musik drauf. Und ich finde, der Schrecken hinter diesen Dingen, der ist ja, also es werden ja oft die dramatischsten, wirklich grausamsten Verbrechen auch ausgesucht, ne? Weil die eben den größten Schauer verursachen. Und letztlich ist es ja auch das, glaube ich, warum man sich das anguckt, weil man irgendwie so ein Schaudern empfindet, weil man irgendwie möglicherweise auch, weil es so, ich weiß es gar nicht, weil ich es ja gar nicht höre, was dahinter steckt, aber vielleicht fühlt man sich auch in seinem sicheren Leben wohler, wenn man sieht, was außerhalb dieses sicheren Lebens an Unsicherheit und Grausamkeit in der Welt ist. Vielleicht ist das so eine Art Selbstbestätigung, dass es einem selber ja gut geht, wenn man sich das anguckt. Aber ich habe ich finde dann auch, ist das so, wenn das in verteilten Rollen dann ist und dann noch verschiedene Stimmen zu diesen echten Kriminalverbrechen und wenn dann auch dann so Täter irgendwie so einen Namen bekommen, auch in der Presse, das stört mich eigentlich schon bei echten Verbrechen. Weißt du? Also gibt's ja dann irgendwie, dann ist das der sowieso Serienkiller. Eigentlich stört mich das schon, weil ich finde, das ist schon so eine, ja, wie soll ich sagen, dann kriegen die da so ein Etikett und in Amerika verkaufen die dann ja offenbar, auch wenn die ins Gefängnis gehen, sofort die Buchrechte an ihren Verbrechen und werden dann irgendwie auch gerne mal, ja, also gibt's dann Filme über sie, also letztlich werden die dann ja so auch zu so einem schaurigen Star,
diese Menschen, auf jeden Fall,
die das, also die diese Verbrecher und werden, bekommen so eine komische Berühmtheit.
Und kriegen ja auch ganz viel Fanpost dann,
auch eine Plattform dann, ne? Dadurch. Ja, das finde ich, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich irgendwie habe ich da, deswegen eier ich jetzt so rum, weil ich bin ja jetzt gerade erst mit diesem Begriff konfrontiert worden von dir, weil ich kenne ja nicht die Begriffe, die du mitbringst und du kennst meine nicht. Deswegen ist das immer so ganz spontan, die Assoziation.
Wie ein erstes
und
Date.
Ich habe immer ein Störgefühl dabei und denke so, das ist nicht richtig, das ist grausam, das ist schlecht, das ist böse, was da passiert ist, dem darf man keine Plattform geben, den Leuten darf man keine Plattform geben, da darf man nicht überlegen im Schnitt, oh, jetzt ja nochmal traurige Musik und jetzt hier verteilte Rollen und wer spricht denn jetzt das Opfer und wer spricht denn jetzt den Täter? Also irgendwie, vielleicht bin ich völlig alleine als einziger Mensch in Deutschland, der dann Störgefühl hat,
nee,
aber
das bist
eher
du
wirklich,
nicht.
Ich habe da ein Störgefühl. Was sagen denn deine Statistiken? Du hast doch bestimmt welche bekommen von der Redaktion, oder?
Ja, und du liebst Statistiken, das weiß ich. Ich habe, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren etwa, ich erinnere mich noch ganz genau, das erste Mal einen True-Crime-Podcast gehört. Ich habe oder ich liebe so spannende, gerne so skandinavische Thriller, Filme und Serien. Mag ich wahnsinnig gerne, also fiktive. Und ich
Fiktion finde ich auch okay.
Ja. Und ich habe vor 6 oder 7 Jahren meine Wohnung gestrichen und ich wollte dabei irgendwas hören. Und ich hatte irgendwie alles, was mich interessiert hat, schon durchgehört. Und dann war in meinem Kopf so, naja, also ich mag es ja auch gerne, so Serien zu gucken. Vielleicht gucke ich einfach mal, also nicht gucken, sondern vielleicht gucke ich mal, ob ich etwas hören kann. Und habe so, genau, nach True Crime Podcasts geguckt und habe dann beim Streichen in meiner Wohnung welche gehört. Und das war aber so gruselig, weil ich wusste, dass die Fälle echt sind, dass das nicht mehr ging. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich abends beim Einschlafen mich in meiner Wohnung alleine so gegruselt habe, weil ich diese Fälle noch so, die sind mir irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen. Dann habe ich damit aufgehört. Das heißt, True Crime und ich, wir haben eine super kurze Freundschaft gehabt. Die ging wirklich nur eine ganz, ganz kurze Zeit auf diesen Zeitstrahl des Lebens. Und dann war sie wieder vorbei. Dann ist ganz viele Jahre True Crime so neben mir hergeplätschert. Ich habe immer gemerkt, das ist da als Genre und es wird immer größer. Und sowohl, dass so Kollegen und Kolleginnen auf einmal angefangen haben, True Crime Podcasts zu machen, als auch, dass ich gemerkt habe, dass super viele Leute das hören. Und wie in den Fakten hier gerade auch schon zusammengefasst wurde, dass ein richtiges Genre draus geworden ist mit Live-Shows, mit Touren. Es gibt ja riesige, auch amerikanische True Crime Podcasts. Und ich glaube, es ist so vor 2 Jahren etwa, vor 1 oder 2 Jahren, bin ich das erste Mal irgendwo auf eine Kritik über True Crime Podcasts gestoßen und ich habe mich vorher noch nie damit befasst und in dieser Kritik wurde genau das angesprochen, was du gerade genannt hast. Da wurde kritisiert, dass wahre Verbrechen, echte Opfer und echte Angehörige ausgeschlachtet werden. Also ich sage es jetzt mal ganz provokant und überspitzt, weil ich finde, dass ganz, ganz viele PräsenterInnen, die sich mit True Crime befassen, das sehr respektvoll und wertschätzend und sehr gründlich machen und es ihnen da nicht um so reißerisches Wiedergeben geht, aber trotzdem wurde kritisiert, dass es da um das Aufbereiten und zur Schaustellen geht von wahren Verbrechen zur Unterhaltung von anderen Menschen. Und ich hatte über Wortmeldung.
Ich muss ganz kurz, weil das ist, ich finde, das ist ein echt interessantes Thema, wo ganz viel passiert gerade in meinem Kopf, in meinem Herzen auch und in meinem Bauch, weil du Ausschlachten. Also ich glaube auch, egal wie respektvoll man damit umgeht. Es bleibt ja so, dass du dann mit einem echten Drama, mit einem toten Menschen oder toten Kind oder so, füllst du dann einen Theatersaal. Verkaufst Kinokarten. Verkaufst Podcast-Werbung. Und ich weiß nicht, was ist denn das Kriterium ich höre das, wie gesagt, nicht. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich über was spreche, wo ich letztlich so eine erste Ablehnung habe, dass ich mir das dann auch gar nicht anhöre. Ne? Also ich habe mir das sowas noch nie angehört. Nur wenn ich es musste, irgendwie aus beruflichen Zusammenhängen, weil wir da irgendwie in der Sendung drüber gesprochen haben oder so. Ich habe da einfach ein Störgefühl. Aber bei mir fängt das Störgefühl schon letztlich bei Fiktion an. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein ganz krasses Beispiel. Und jeder wird sagen, oh, bei der ist ja eh Hopfen und Malz verloren, wenn die da so rangeht. Wenn ich Fiktion sehe, ne, also einfach Krimi, Spielfilm oder so, ich finde es schon schwierig, wenn die Bösen, sage ich jetzt mal, wie man das früher gesagt hat, die Bösen und die Guten, also wenn die Kriminellen, die Mörder, die Gangmitglieder oder so, wenn die so als die Coolen dargestellt werden. Also wenn das die Hauptprotagonisten sind eines Films, mit dem du dich als Zuschauer irgendwie assoziieren sollst oder Sympathiewerte aufbaust. Also zum Beispiel Pulp Fiction ist zum Beispiel. Ich finde, der Film ist super gemacht. Ja, ich kann mir das auch angucken, aber ich denke dann immer, eigentlich ist das moralisch zweifelhaft, dass der Film es schafft, dass du Sympathiewerte hast für diejenigen, die dann halt andere Menschen umbringen und eben zu Kriminellen werden. Und deswegen gefällt mir das, weil ich bin ich da auch mega super oldschool. Mir gefällt das einfach gut, dass wenn es um Krimis geht, dass immer ganz klar ist, okay, das ist der Kriminelle und der hat es gegen das Gesetz verstoßen, hat jemanden umgebracht. Und dann gibt es halt diejenigen, die versuchen, das aufzuklären. Und mit denen sympathisiert man sich. Weißt du, man ist auf deren Seite. Man geht mit denen aus deren Blickwinkeln, versucht man aufzuklären, den Schuldigen zu finden, zur Rechenschaft zu ziehen. Damit habe ich dann weniger ein Problem. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, ja, weiß ich auch nicht. Also 35% gucken das ja und das sind bestimmt auch Menschen mit einem guten Wertesystem und weißt du, irgendwie einem guten moralischen Kompass, aber ich habe da, also wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt einen Film guckst, wo irgendwie so die Gangmitglieder, die ganze Zeit mal eben so Leute erschießen, so mehr oder weniger oh, cool aus Spaß, wenn das dann so diejenigen sind, die die Helden des Films sind, mit denen sich dann ja auch Kinder und Jugendliche dann in irgendeiner Form verbinden.
Ich habe da, ja, ich habe darüber tatsächlich noch gar nicht richtig nachgedacht, weil für mich, das behaupte ich jetzt einfach mal so von mir, ohne dass ich meinen Körper aufschneiden und reingucken kann, aber ich bin der Meinung, dass mir schon in einer relativ tiefen Gewebsschicht klar ist, dass ich da Realität von Fiktion unterscheiden kann. Weißt du, dass ich jetzt, da gab es doch mal, ich glaube so in den 2000ern, diese große Diskussion, ob wenn so viele Jugendliche diese Ego-Shooter, so Ballerspiele spielen, dass das die Hemmschwelle herabsenkt und die dann auch durch, was weiß ich, eine Schule in Ohio gehen und da irgendwie MitschülerInnen abknallen. Und ich meine aber vor kurzem mal eine Studie gelesen zu haben, dass das ein Irrglaube ist, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Das ist aber dünnes Halbwissen quasi. Aber der erste Teil stimmt, das weiß ich noch ganz genau. Das war so in der Zeit, weiß ich nicht, da war ich glaube ich so in meinen Teenagerjahren, da war diese Diskussion ganz groß, dass viele Jugendliche das halt nicht können und dass genau, wenn die dann jeden Tag so diese Ballerei sehen oder eben Ego-Shooter, sprich selber durch so ein Computerspiel gehen mit einem Maschinengewehr und da Leute abballern, dass das den Schrecken nimmt und dann auch irgendwie ja, so normalisiert wird, sodass die Hemmschwelle herabgesetzt ist, selber mal so eine Tat zu begehen. Und jetzt bin ich sehr weit weg, sowohl von Ego-Shooter-Spielen als auch davon, eine Serienkillerin zu werden und durch die sage ich mal, wer weiß, was in den nächsten Jahren noch passiert. Nee, aber ich kann schon, wenn ich einen Film sehe, das irgendwie so abstrahieren, würde ich von mir behaupten, dass ich weiß, das ist ein Film. Also da wird überspitzt und ich weiß aber auch, was du meinst, aber ich glaube, du hast es ja selber gesagt, Kinder und Jugendliche vielleicht, weiß ich nicht, sind die da gefährdeter? Weißt du, dass wenn die mit so einem Bild aufwachsen?
Ja, ich weiß nicht, du suchst dir ja auch, das ist jetzt wie gesagt auch, ich habe mich da jetzt nicht extra zu eingelesen, habe mir da Statistiken und Wissenschaft zu angeguckt, weil das Thema jetzt gerade erst aufkam, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie dadurch auch so ein bisschen salonfähiger wird, weißt du? Also wenn so Kinder und Jugendliche, die ja auch vielleicht Leitbilder suchen, die Idole auch haben, die Orientierung vielleicht auch suchen, ne? Auch so in Erwachsenenrollen. Und wenn die sich jetzt vor allen Dingen Filme reinziehen, wo die Gangmitglieder, die Drogendealer, die Mörder, die Auftragskiller, die coolen sind. Und ich sag mal, die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden sind eigentlich so ein bisschen so die Deppen. Ne? Also du selber als Zuschauer verbindest dich dann emotional eher mit den Tätern. Ich weiß nicht, ob das nicht noch einen viel größeren Einfluss hat auf einen Jugendlichen, der ja auch noch in Entwicklung ist, auf ein Kind, auf einen Heranwachsenden, als jetzt dieses bei den Ego-Shootern eine Waffe in der Hand zu haben und zu schießen. Also, ja, weil ich finde, Frage. Das prägt ja auch so ein Wertekanon irgendwie. Was empfinde ich denn als cool? Die Waffe schräg zu halten und aus Versehen jemanden auf dem Rücksitz totzuschießen? Oder ist es vielleicht cool, sich hinzusetzen und zu sagen, irgendwie, wir versuchen hier, keine Ahnung, die Bevölkerung zu schützen und das aufzuklären, damit das nicht wieder passiert? Also, was ist richtig? Was ist cool? Und was sind die Vorbilder, die wir auch dann in, keine Ahnung, Podcasts, Filmen, Serien oder wie dann auch zeigen? Und da mache ich mir oft Gedanken drüber. Und wenn ich so ein selber also konsumiere, ich kann das ja auch unterscheiden. Ne? Also ich würde auch sagen, ich habe meine Abstraktionsebene ist gut genug, dann zu sehen, okay, das ist jetzt nur ein Film. Aber wenn das mir zu viel wird, dass mir das zu stilisiert wird in Richtung, das ist jetzt der Coole, ne? Der Täter, der da rumballert und so, dann schalte ich aus. Ich kann das dann nicht ertragen, weil ich mir dann immer denke, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, so drei 16-Jährige sehen, die auf der Suche sind nach, ne, wo positioniere ich mich im Leben, ist das nicht einfach das falsche Vorbild, dass das jetzt hier die coole Sau ist, die durch den Film rennt mit ihren Maschinen. Also wobei, weißt du, was ich meine?
Ja, wobei du bist knapp 16, nicht mehr ganz, noch knapp, aber du könntest den Film ja dann trotzdem noch gucken. Theoretisch.
Ja.
Auch wenn du es für 16-Jährige als nicht passend empfindest, oder?
Ja, also es gab es ja früher auch schon, ne, als ich jung war, diese Art von Film. Und ich habe da immer schon so eine gewisse Distanz so emotional gehabt bei diesen Filmen. Also vielleicht wäre es auch mal interessant, vielleicht hört uns ja jemand zu.
Der schon mal einen Mord begangen hat.
Nein. Der sich ein bisschen auskennt, weißt du? Der vielleicht sich da mal schon mal eingelesen hat, was das eigentlich ist. Also was sagt die Wissenschaft dazu?
Na, was ich dir sagen kann, also genau über das mit, ob das mit an dem Wertesystem von Jugendlichen rüttelt, weiß ich nicht so viel. Was ich dir aber bei True Crime sagen kann, ist, dass tatsächlich, so wie von dir vermutet, 54%, also knapp über die Hälfte der Hörer und Hörerinnen daran interessiert, dass es reale Verbrechen sind, eben dass die Fälle authentisch sind. Ich würde es jetzt mal ganz salopp beschreiben, als dass das so ein bisschen den Kick ausmacht, ne? Oder so das Interessante daran, dass man weiß, das hat wirklich stattgefunden, das ist wirklich passiert. 49% finden die Spannung bei der Verbrechensaufklärung das Gute an True Crime. Bei der Erzählweise interessanterweise sind es nur noch 35%, die sagen, das ist ihnen wichtig, die Art, wie es präsentiert wird. Und 30% schätzen die gründliche Arbeit von einem redaktionellen Team, also die Recherche. Das ist zwar immer noch viel, 30% ist ein knappes Drittel, aber es ist auch nicht die große Mehrheit. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, sind die Details jetzt irgendwie richtig, ist da vielleicht sogar was zur Aufklärung beigetragen, sondern es geht eigentlich mehr darum, es ist spannend, es ist echt zu wissen, dass das wirklich passiert ist. Und also wie gesagt, für mich ist es nicht so wirklich was, weil es mir zu spannend ist. Also ich habe es danach eigentlich nie wieder gehört. Ich habe aber einmal eine Podcast-Reihe gehört und da würde ich vielleicht auch einen Unterschied machen, weil es stimmt schon, bevor ich das vor 2 Jahren mal damit in Berührung gekommen bin, dass es überhaupt Kritik an diesem True-Crime-Genre gibt, was ich vorher irgendwie nie gesehen habe oder mich nicht damit eingehender beschäftigt habe, wäre dann für mich das Einzige, wo man sagen kann, warum macht man das oder warum hat es eine Existenzberechtigung, mal abgesehen von der Unterhaltung von Leuten, weil genau das ist, finde ich, auch, kann man sich drüber streiten, ob das moralisch so einwandfrei ist. Das ist zum Beispiel, es gab mal eine Podcast-Reihe über einen Mann aus Hessen, glaube ich, der seit 10 Jahren im Gefängnis sitzt, der nicht nur sagt, dass er diesen Mord nicht begangen hat, sondern die Beweislage ist auch so dünn und es haben schon ganz viele redaktionelle Teams daran gearbeitet und haben immer wieder neue Beweise erbracht, dass das eigentlich nicht gewesen sein kann. Der Fall ist bis heute offen. Der Mann sitzt immer noch im Gefängnis, hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr ein Revisionsverfahren eingeleitet, hat es verloren. Das heißt, er ist nicht freigekommen und hat eine Frau und 2 damals kleine Kinder, die mittlerweile groß sind, ihren Papa nicht kennen oder nicht gut kennen. Und da habe ich, diese Reihe habe ich gehört, das war aber auch nicht so auf Spannung und Mord aus, sondern mehr auf so die Recherche. Das, finde ich, hat irgendwie eine große Daseinsberechtigung, weil es auf den Fall aufmerksam macht, weil es versucht, Druck aufzubauen, um diesem Mann zu helfen. Und es gab auch mal eine Podcast-Reihe, die habe ich auch gehört, über Frauke Liebs. Das war eine Frau, die bei der, was war das? Ich glaube, irgendwie Fußball-WM 2014 oder so. Die ist von einem Spiel, was sie mit Freunden in einer Bar oder in einer Kneipe oder so geguckt hat, nicht mehr nach Hause gekommen und wurde später tot aufgefunden. Und bis heute ist dieser Fall nicht gelöst. Und diese Podcast-Reihe war so ein bisschen auch der Hilferuf oder der Versuch, nochmal Menschen zu mobilisieren, die in der Zeit in der Umgebung gewohnt haben, ob die irgendwas beobachtet haben, was gesehen haben oder ihnen einfällt, dass sie mit einer Person, die mit ihr in Kontakt war, bekannt waren. Also nochmal nach Leuten zu suchen, die vielleicht helfen können, diesen Fall aufzuklären. Ich maße es jetzt mir nicht an über die Art der Präsentation und genau, es ist ja auch eine Produktion, wie du gesagt hast, ne, mit Musik unterlegt und spannend gemacht und dann wird es nicht in 1,5 Stunden erzählt, sondern es gibt irgendwie 6 Folgen, jede Woche kommt eine neue Folge. Ob das jetzt richtig oder falsch ist moralisch, aber irgendwie kann ich diesen Wunsch dahinter oder das Ziel nochmal zu gucken, ob man den Mörder finden kann. Und da war zum Beispiel auch die Mutter mit eingebunden an dieser Produktion, die auch ein Interview gegeben hat. Und da sehe ich nochmal einen tieferen Sinn dahinter. Das würde ich jetzt mal hier so zur Diskussion zwischen uns stellen, ob man da vielleicht noch unterscheiden kann in Fälle, wo zur Aufklärung was beigetragen wird oder wo es wirklich nur rein zur Unterhaltung, finde ich, schwierig bei Mord und irgendwie Vergewaltigung, Gewalt und Killern, aber ja, wo es nur zur Unterhaltung beiträgt.
Ja, ich finde schon. Also für mich gibt es da einen Unterschied. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Zum Beispiel Aktenzeichen XY, ne, der Fernsehklassiker. Das habe ich früher auch sogar als Kind gesehen. Und ich finde, dass die das sehr sensibel machen. Da geht es ja auch logischerweise um True Crime. Aber es ist immer ein Erkenntnisinteresse dahinter. Genauso wie bei dem Podcast, den du gerade beschrieben hast. Ne? Da ist noch ein ungeklärter Fall. Und man erhofft sich vielleicht, indem man dann auch mit diesen unterhaltsameren Mitteln große Öffentlichkeit erreicht, hofft man sich vielleicht irgendwie den entscheidenden Hinweis, um das aufzuklären, damit die Angehörigen auch irgendwie Ruhe finden können und man den Täter auch findet, damit er auch sowas nicht wiederholt, auch ausführen kann, was auch immer er da gemacht hat. Also ich finde, Aktenzeichen XY hat für mich eine Berechtigung. Und ich finde, das Besondere an dieser Sendung ist auch, dass sie es so ganz ohne, finde ich, also in diesem Studio-Setting, Show-Elemente machen. Also der Moderator ist sehr reduziert. Es sitzen echte Polizeibeamte da. Du identifizierst dich mit den Ermittlungsbehörden. Ne? Wenn du anrufst, hilfst du denen ja. Die Guten sitzen da und versuchen, den Fall zu lösen. Also jetzt so moralisch, ne? Vom Wertesystem her. Bei wem bist du eigentlich als Zuschauer? Und klar, in den Filmen ist es auch so, dramatische Musik und so. Da frage ich mich auch immer schon, muss das jetzt so sein? Oder könnte man das vielleicht auch ein bisschen zurückschrauben? Oder gucken dann nicht mehr genug zu und es gehen nicht mehr genug Hinweise ein? Das weiß ich eben nicht.
Oder Vogelzwitschern einspielen, um die Situation aufzulockern.
Ja, genau. Nein, also ich finde, wenn du etwas machst, weil du Aufklärung willst, weil du etwas vorantreiben willst, weil du auf Missstände aufmerksam machen willst, wie bei deinem Beispiel, ne, dass da möglicherweise jemand in einem Gefängnis sitzt, ich kenne den Fall jetzt nicht, der da zu Unrecht sitzt, dann ist das ja ein ganz journalistisches Interesse. Dafür ist Journalismus ja auch da, ne, dass man den Finger in die Wunde legt und sagt, Moment, hier ist was falsch gelaufen, ne, und hier müssen wir vielleicht nachbessern, hier brauchen wir Aufmerksamkeit, damit Druck entsteht und so. Damit habe ich nicht so ein Problem, sondern eher, wenn es, also sogar gar kein Problem, sondern wenn es so wirklich, also es ist ein abgeschlossener Fall, alles ist auch klar und den rollt man jetzt auf, ich sag mal, zur Unterhaltung der Bevölkerung. Und da habe ich immer die Assoziation, ich meine, wir Menschen sind ja offenbar auch ein bisschen so, dass dieser Schrecken, vielleicht weil das auch einfach anders ist zu unserem Alltag, sich unterscheidet vom Alltag und deswegen irgendwie so ein Eskapismus in eine andere Welt ist, weiß ich nicht, aber irgendwie neigen wir von unserer Natur ja dazu, zuzugucken. Also wenn ein Unfall passiert, diese ganzen Gaffer, ne, die dann wissen wollen, ist der Arm jetzt ab oder nur halb ab bei einem Verkehrsunfall und dann dahin gucken. Oder auch früher, ich meine, wir müssen nicht so weit zurückgehen, aber ich meine, bis 1789 gab es ja auch noch die Guillotine auf Marktplätzen. Da sind Leute
umgegangen. Warte mal ganz kurz, du schüttelst jetzt einfach so aus dem FF diese Zahl raus, bis wann es die Guillotine gab?
Ja, ich hoffe, dass ich da richtig, es war ja Französische Revolution, ne, 1789, ja. Und also da war ja zumindest, wurde die ja noch einmal benutzt. Ich glaube, ist sie danach nicht sogar abgeschafft worden, nach 1789?
Ich bin beeindruckt, Jude, du bist wirklich eine tolle Frau.
Nee, vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht ist es einfach viel später passiert, aber auf jeden Fall haben wir da ja noch, ich glaube, es war 1789. Also jedenfalls gab es das ja, also öffentliche Verbrennungen von vermeintlichen Hexen, also Frauen, die der Heilkunde, die Heilkunde beherrscht haben auf Marktplätzen. Das waren damals im alten Rom die Gladiatorenkämpfe und so. Also irgendwie scheint das ja etwas zu sein, was in unserer menschlichen Natur ganz tief verankert ist. Dass wir uns das gerne angucken, Boxkämpfe letztlich ja auch. Wir gucken uns irgendwie gerne an, wie Menschen kämpfen, fighten. Damals eben noch um ihr Leben sogar. Und ich weiß nicht, was das ist, aber es ist offenbar angelegt in unserer Natur und wir sind ja jetzt irgendwie, wir hatten die Aufklärung, ne? Wir haben uns entwickelt, Humanismus ist dazu gekommen, wir machen uns Gedanken, reflektieren uns mehr und haben uns weiterentwickelt und vielleicht sind das irgendwie so die letzten Relikte oder so, dass man dann daran so einen Spaß hat, sich abends ein Krimi durchzulesen und zu schaudern und irgendwie, ich weiß es nicht, ich denke da oft drüber nach.
Bestimmt, ich glaube schon, dass es ein bisschen so ist, wie du gesagt hast. So, man hat so einen kurzen Einblick in ein Leben oder in so ein Schicksal, wo was man von außen so mit einem oh, das ist ja schrecklich. Und danach kann man sich in sein kuscheliges Bett einmummeln ja. und irgendwie sanft in den Traum entschlafen.
Und sich sicher fühlen, ne?
Weil man genau. Da, ja. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so dieses Abgrenzen von dem Schrecklichen, was man da gerade gesehen hat. Und es geht, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn es einem richtig schlecht geht, dann will man sich auch nicht in so schreckliche Sachen reinflüchten und sagt, oh, jetzt gucke ich mir irgendwie nochmal einen Film an über Serienkiller. Das wäre jetzt genau das Richtige, weil dein eigenes Leben dann irgendwie schon so schrecklich ist. Ich glaube, das ist wirklich, ja, wenn man so ein bisschen mal so da rein abtauchen will und dann merken, ah, bei mir ist doch Gott sei Dank ganz anders.
Ja, ich finde, es ist auch so ein wichtiges Thema. Ich wünschte jetzt, dass bei dem Thema, weißt du, man sich so ein bisschen mehr so Gedanken machen kann, das unterfüttern könnte. Also ich jetzt von meiner Position ja, her und nicht so assoziativ, nicht, so aus dem Bauch heraus jetzt so argumentieren kann. Ja, ich kann nur dieses, also habe ich ja jetzt auch versucht, 30 Minuten lang, mein Unbehagen da irgendwie in Worte zu fassen, ne? Aber so mein ganz Persönliches. Aber vielleicht ist das ja auch etwas, was, wo wir auch um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen könnten, was die so denken zu dem Thema.
Was die empfinden.
Was sie vielleicht, wenn das Fans sind, was sie fasziniert und wo sie vielleicht auch Gegenargumente haben. Und vielleicht diejenigen, die so fühlen wie ich, die dann auch mal sagen, ja, mir geht's aus. Also es würde mich wirklich interessieren. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema.
Ja, finde ich auch. Und tatsächlich, also ich weiß ja, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, aber bis ich vor 1-2 Jahren auf diese Kritik an dem Genre True Crime gestoßen bin, habe ich noch nie drüber nachgedacht und seitdem kann ich es gar nicht mehr davon trennen. Und wenn ich seitdem irgendwie sehe, dass es so True Crime Shows oder so Live-Touren gibt oder irgendwie ja große Podcasts, dann kommt in meinem Kopf immer wieder dieses, oh, aber schlachtet man da nicht irgendwie so diese Fälle aus? Ja, finde ich auch wirklich schwierig. Wie du schon gesagt hast, wir können es schon gar nicht hier in unserem Unterhaltungspodcast abhaken. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, Judith, weil wir müssen eigentlich gleich zum Ende kommen. Wir sind aber nur bei einem Begriff. Ich weiß, das ist nicht die erste Podcast-Folge, wo wir nur einen Begriff schaffen. Meinst du, wir sollten noch kurz ein paar Minütchen über Träume reden oder sollen wir lieber sagen, nee, nächste Woche nehmen wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit für ein paar mehr Begriffe?
Ich finde, wir müssen es irgendwie schaffen, nochmal mit sowas Erbaulichem rauszukommen aus unserem Podcast, weil das Wochenende steht an, haben wir vorhin ja auch gesagt.
Ich kann dir
Kannst
noch
du mir
was
nicht was von
sagen?
Deinem schönsten Traum erzählen, den du in letzter Zeit hattest?
Oh, ich habe in letzter Zeit tatsächlich, möchte die Stimmung jetzt nicht runterziehen, aber nur schreckliche Träume gehabt. Davon aber sehr viele. Nee, wirklich.
Ja, ich auch.
Ich bin immer aufgewacht und war wirklich halb schweißgebadet und dachte, was war das denn für eine kranke Scheiße, was sich dann auch noch so echt anfühlt, als würde ich wirklich gerade aus dieser Welt rauskommen und habe nur jedes Mal... Ich kann eine kurze Sache sagen, weil ich gerade sagen wollte, ich habe jedes Mal gedacht, wieso kann man das nicht steuern? Es gibt Menschen, die können das steuern und das ist jetzt gar nicht so was Übermenschliches im Sinne von ja magische Fähigkeiten, sondern das nennt man luzides Träumen. Das ist, wenn du quasi wie im Wachschlaf bist, du träumst, bist Aha. aber so weit in deinem Bewusstsein, dass du die Träume steuern kannst. Und wenn man jetzt denkt, ja okay, aber dann ist es dann Wach oder Traum? Es ist was dazwischen, weil es sich so real anfühlt, dass wenn man da drin zum Beispiel fliegt in diesem luziden Traum, klar, man denkt im Traum auch immer, das fühlt sich jetzt echt an, aber dann passiert es ja ganz oft, dass man einfach runterfällt. Dann fällt man runter und wird mit so einem Schrecken wach. Und beim luziden Traum, Wachträume nennt man es, glaube ich, auch, kannst du den Traum steuern. Das heißt, du kannst endlos lange rumfliegen und kannst bestimmen, wie lange das geht. Und Ach. Manche, es gibt wirklich viele Menschen, die können das. Für manche ist das auch ganz, was ganz Belastendes, weil die zum Beispiel es nicht schaffen, zu Bewusstsein richtig zu kommen. Die liegen da und das ist für manche dann ganz erschreckend, weil die sich nicht rühren können. Also die kriegen es nicht hin, sich zu bewegen, obwohl sie eigentlich wach sind. Die liegen mit geschlossenen Augen da und schaffen es nicht, sich zu bewegen. Und man kann das aber auch erlernen mit bestimmten Strategien. Und ich habe mir vor vielen Jahren mal ein Buch gekauft, weil ich natürlich nicht wollte, dass ich im Bett liege und mich bewegen will, aber ich kann nicht. Wie diese eine menschliche Klammer oder wie das heißt bei Harry Potter, da haben die mal Neville Longbottom, glaube ich, so verzaubert, dass er sich nicht mehr aus der Klammer lösen konnte, das nicht. Aber ich fand den Gedanken so toll, dass man, dass ich das machen kann mit diesem Träume steuern. Aber der erste Punkt, da musste man irgendwas erlernen. Ich glaube, es schaffen, sich dazu zu kriegen, im Traum auf die imaginäre Uhr zu gucken. Weil ich glaube, das so kann man unterscheiden, ob man träumt oder wach ist, wenn die Uhr, wenn man versucht, eine Uhr zu sehen und da ist kein Zeiger oder so. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Und über diesen Punkt bin ich nie hinausgekommen und deswegen konnte ich nie mit Schritt 2 weitermachen und kann bis heute nicht Klarträumen, so heißt es, nicht Wachträumen. Luzides Träumen heißt, mit anderen Worten, heißt das Klarträumen. Aber ich finde, dass jeder, der das jetzt gehört hat hier und sich dafür interessiert, mal recherchieren kann, weil es wirklich eine super spannende Welt ist und da schafft man es vielleicht mal rauszukommen, in seinen Träumen so gefangen zu sein, sondern so ein bisschen, ja, die bewusster steuern zu können. Gibt, wie gesagt, super viele Bücher mit diesen Strategien, kann man sich das mal anlernen, und wer Lust hat, dem habe ich jetzt vielleicht so einen kleinen Teaser gegeben, so einen kleinen Spoiler, einen kleinen Ausblick, und jetzt muss man so ein bisschen eigeninitiativ, autark mal sich mit dem Thema beschäftigen, und dann, das könnt ihr mal machen und uns dann Feedback geben.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung und auch eine versöhnliche, dass man seine Träume steuern kann. Denn mir passiert es eigentlich immer eher, wenn ich einen Albtraum habe, dass ich dann wach werde und dann irgendwann realisiere, oh Gott sei Dank, es war nur ein Traum, kurz trennen kann zwischen Traum und Wirklichkeit, und dann schlafe ich wieder ein oder habe das Gefühl einzuschlafen, es geht genau an der gleichen Stelle weiter.
Ja, finde ich auch ganz schlimm. Da kann ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Hoffnung geben und sagen, dieser Podcast endet leider jetzt, die Folge ist vorbei. Und wer jetzt denkt, er ist in einem schlechten Traum gefangen, so, das kann doch nicht sein, das ist ein Albtraum. Judith und Ariana, ohne die beiden kann ich nicht leben. Da kann ich zumindest sagen, jetzt schlagt ihr die Augen auf und werdet wach. Und dann gibt es nämlich ein Happy End, weil der Podcast geht weiter. Nächste Woche, nächsten Freitag gibt es eine neue Folge. Dann orgeln wir weiter das Alphabet durch. Heute waren wir bei T, nächstes Mal sind wir bei U wie... keine Ahnung, Urheberrechtsverletzung. Liebe Redaktion, hier mal eine Inspiration.
Oh ja, aber was ganz Schönes.
Nein, wir haben eine tolle Redaktion, die lassen sich viel schönere Begriffe einfallen. Das heißt, nächste Woche, wie immer, eine Woche exklusiv in der ARD-Audiothek und danach überall, wo es Podcasts gibt. Judith, ich freue mich jetzt schon. Wie soll ich die Woche nur überstehen bis zum nächsten Freitag und wir uns wiedersehen?
Ich freue mich auch, und ich werde noch weiter über True Crime nachdenken, über alles, über was. Es wird jetzt nachhallen, dieser Podcast.
Mhm. Ja. Ja, wie ein Echo, 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 Echo.
Ja, tschüss, genau. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss. Dann.
Das war Barbory und Rakers, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barbory und Judith Rakers.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Barbory und Rakers gibt es überall, wo es Podcasts gibt, aber die neuen Folgen zuerst in der ARD Audiothek. Alle Folgen von A bis O hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbory-und-rakers@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen: Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Eine schreibende Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein. Das hat die Schriftstellerin Virginia Woolf mal gefordert. Und dieser Podcast soll genau das sein. Ein Raum, in dem Frauen sich austauschen können. Mein Name ist Paula Lochte und ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In den 8 Folgen der ersten Staffel sprechen wir über Themen, die viele Frauen betreffen. Zum Beispiel geht es um die Frage, an welchen Schönheitsidealen arbeiten sich Frauen ab?
Schulfest, ich hatte ein enges Strickkleid an, ich war total stolz. Und dann sagt ein gewisser Dirk, die hat aber einen dicken Hintern in dem Kleid. Und das war so, oh Gott.
In Ein Zimmer für uns allein geht es um das Private, das politisch ist. Und es geht um das, was zu tun bleibt.
Dieses Mut machen.
So ein bisschen die Muster sprengen.
Wo ist der Sprengstoff? Los geht's!
Ab dem 20. Februar stellen wir in unserem neuen Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein wöchentlich die Generationenfrage. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.